Hallo und herzlich willkommen zu Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Schön, dass Sie dabei sind. Heute geht es bei uns um den Milliardendeal zwischen Novo Nordisk und Cardior. Außerdem wollen wir wissen, warum Italiens Wirtschaft stärker wächst als die deutsche. Wir haben Dienstag, den 26. März und ich bin Anis Mitschijevic.
Lasciatemi cantare con la chitarra in mano. Lasciatemi cantare una canzone piano piano.
So, das war jetzt der ganz dezente musikalische Hinweis darauf, worüber wir heute in unserem Themenschwerpunkt sprechen. Es geht natürlich um Italien. Nach dem Wahlsieg der ultrarechten italienischen Politikerin Giorgia Meloni war die Sorge unter Ökonomen und Investoren groß. Zum einen, dass sich Italiens Verhältnis zur EU verschlechtern könnte und zum anderen, dass Meloni von der strammen Haushaltsdisziplin ihres Vorgängers Mario Draghi abrücken könnte. Rund anderthalb Jahre nach ihrem Amtsantritt als italienische Ministerpräsidentin muss man jedoch festhalten, beides ist nicht passiert. Sowohl fiskal als auch außenpolitisch ist Meloni auf dem gleichen Pfad wie Draghi geblieben. Italien ist nach wie vor ein verlässlicher Partner innerhalb der EU und unterstützt die Ukraine weiterhin im Kampf gegen den russischen Aggressor. Ebenfalls wichtig zu erwähnen, Italiens Wirtschaft wächst aktuell deutlich stärker als die deutsche. Zusammen mit Christian Wermke, unserem Korrespondenten in Rom, versuchen wir uns heute an einer Erklärung. Außerdem spreche ich mit unserer Pharma-Reporterin Theresa Raufmann über den Milliardendeal zwischen Novo Nordisk und dem Hannoveraner Biotech-Unternehmen Cardior. Aber jetzt gibt's wie immer erstmal das Marktupdate. Und dazu schalten wir nach Frankfurt zu meinem Kollegen Ingo Narrat. Hallo Ingo.
Hallo nach Düsseldorf. Hallo Anis.
Ja Ingo, es wird langsam wirklich langweilig. Heute gab es den 24. DAX-Rekordtag in diesem Börsenjahr. Der Leitindex knackte die Marke von 18.400 Punkten. Das entspricht insgesamt einem Plus von 0,6%. Was hat den DAX heute so angetrieben?
Ja, Anis, du sagst schon langweilig, aber deswegen fangen wir nicht an zu gähnen. Ich meine gesagt, ist ja für einen guten Zweck.
Ja, ich muss mich zurückhalten.
Es werden ja alle ein bisschen wohlhabender, jedenfalls die Aktien besitzen. Aber der Grund, warum es weiterging, das war, jetzt wird es tatsächlich ein bisschen langweilig, natürlich der Oberbestimmer der Märkte, sprich Jerome Powell, Chef der US-Notenbank, der hatte, nochmal langweilig, letzte Woche 3 Zinssenkungen in Aussicht gestellt. Das wirkt einfach nach. Und die Wirtschaftsdaten am Dienstag passten auch dazu. Die gingen praktisch spurlos am Kursgeschehen vorbei. Und wir fragen uns, wie lange geht's denn noch nach oben? Haben wir ein Abo auf jeden Tag, neuen Rekord? Nein, natürlich nicht. Kippen kann immer, ja. Aber Gott sei Dank, bevor wir uns typisch deutsch fragen, was alles schief gehen kann, da greifen wir doch zur rettenden Statistik. Wir stehen ja kurz vor dem April. Und der ist der beste Börsenmonat an der Wall Street. Durchschnittlich 2% geht's darauf. Da sollte doch auch was für uns und den DAX abfallen. Das ist doch mal eine Panikvermeidungsstatistik. Ja, der Mathematik können wir schließlich vertrauen, oder?
Ja, absolut. Also man kann sagen, Jerome Powell euphorisiert nach wie vor die Märkte. Was waren denn heute die treibenden Kräfte unter den Einzelwerten?
Ja, 3 Werte trieben den DAX mit je 2% Gewinn. Deutsche Börse, E.ON und an der Spitze. Mal wieder, wir ahnen es, Rheinmetall. Ja, das Unternehmen bekommt Fördergelder von der EU, um mehr Munition herstellen zu können. Wie nachhaltig ist das denn? Ja, fehlt nur noch der ESG-Stempel auf der Firmenzentrale. Ja, keiner kleiner kabarettistischer Exkurs. Zu Rheinmetall haben wir an dieser Stelle ja auch schon viel gesprochen. Eine Insider-Geschichte aber noch nicht. Rheinmetall zahlt seinen Mitarbeitern kräftig zu, wenn die Geld in den eigenen Aktien ansparen. Und die Aktie hat sich ja seit dem Ukraine-Krieg ohnehin verfünffacht. Aber was ist da los, muss man fragen. Nur jeder vierte Mitarbeiter, habe ich gerade gelesen, nutzt das Angebot. Super schade um das verschenkte Geld, kann man nur sagen. Aber zurück zur Börse. Verteidigung war am Mittwoch generell mal wieder trendy, denn auch die Hensoldt-Aktie zog nach oben. Die machen eine Rüstungselektronik. Aktie 4% rauf, klar, Tagesgewinner, dann im MDAX. Erinnert mich an meine Mutter. Ja, wenn die früher
Hensoldt vom Einkaufen... Hensoldt erinnert dich an deine Mutter?
Was sie dann sagte, wenn sie früher vom Einkaufen zurückkam, meinte sie dann, ich muss das noch einfrieren. Und dann ging sie zur Kühltruhe. Heute wollen manche Politiker ja Sachen einfrieren, die kaum in so eine Truhe passen.
Ach, aber vielleicht zum Schluss, ja,
Da hat man so verschiedene Sachen gelesen. Aber jetzt zum Schluss, gehen wir mal weg von den Waffen, zum Schluss noch ein bisschen rhetorische Abrüstung, was Friedvolleres, Pflanzen, Kunde und Nahrungsmittel. Es geht um KWS Saat, den Saatgutkonzern. Der verkaufte einige Teile des Unternehmens, die Anleger fanden das gut, und machten die Aktie zum Tagesgewinner im SDAX, ja, der kleinen Unternehmen. Plus 7% immerhin.
Ja, und jetzt kommen wir zu einem, der verbal noch nie abgerüstet hat und der sehr wahrscheinlich auch nicht ESG-konform ist. Die Rede ist vom Ex-US-Präsidenten Donald Trump. Genauer gesagt seiner Medienfirma, die heißt Trump Media and Technology Group, TMTG. Die hatte heute ihr Börsendebüt und das ist ziemlich gut ausgefallen. Es gab Kursgewinne von knapp 40%. Ingo, wie bewertest du das Börsendebüt von Trump Media?
Also Kritiker würden natürlich sagen, also mir ist Donald Duck lieber als Donald. Aber was daraus wird, das müssen die nächsten Tage, Wochen und Monate zeigen. Auf jeden Fall ist es, auch wenn das überhaupt kein Vergleich ist, erfolgreicher als der Douglas IPO bei uns. Das war ja das Letzte, worüber wir hier gesprochen haben. Aus Sicht Donald Trumps, der kann natürlich in die Hände klatschen. Der freut sich natürlich über jede Million, die er hat, um sich auf eventuelle Strafzahlungen vorzubereiten, wie wir wissen.
Ja, ganz genau, denn Donald Trump hält fast 60% an TMTG und ja, der Börsengang hat jetzt natürlich frisches Geld auch in seine Taschen reingespült. Ja, und heute müssen wir natürlich auch noch über die Autobranche sprechen. Da gab es ja auch zuletzt einige Nachrichten, teilweise auch sehr schlechte. Stichwort Fisker.
Ja, schlecht, naja, eher katastrophal, ne? wenn wir über Fisker reden. Kennt ihr natürlich keiner, ist ein amerikanisches Startup für Elektroautos. Und da wird es dann doch interessant. Die haben einen Partner für eine Geldspritze gesucht, aber das klappte nicht. Die Aktie verlor schon am Montag mehr als ein Viertel an Wert, wurde zeitweise vom Handel ausgesetzt. Am Dienstag wurden 3 Cent gezahlt, habe ich eben noch auf dem Bloomberg-Screen gesehen. Ist völlig irre, denn die waren vor 3 Jahren noch fast $30 wert. Ja. Interessant war, dass BYD, der große chinesische E-Auto-Hersteller, am Dienstag Zahlen lieferte. Die waren nicht ganz so toll unter den Erwartungen, aber die Aktie stieg. Ja. BYD fährt ja auch bei uns einen heißen Reifen, ja, bedrängt die deutschen Hersteller, will hier mehr Geschäft machen. Die Analysten sehen, also wie galaktisch unterschiedlich die Chancen hier verteilt sind. In einem Markt, wo wir, wie wir jeden Tag lesen, nur Hauen und Stechen ist. Eins ist klar, die deutschen Hersteller haben da maximal schlechte Karten. Aus Sicht der Börsianer jedenfalls. Tesla, sehen wir immer als Nummer 1, wird mit einem Kursgewinnverhältnis von 66 gehandelt. Super teuer, kann man sagen. Ja, fast wie eine Gucci-Tasche, aber eben als Aktie. Ja, BYD kommt auf 21, ist auch noch nicht so billig. Und die Deutschen? Eine VW, Mercedes oder BMW liegen bei 4 bis 6. Die Anleger sagen also, könnt ihr fast geschenkt haben.
Ja, und man kann auf jeden Fall sagen, ob im Tesla, ob im BYD, ob im VW oder vielleicht jetzt auch wieder möglich mit der Bahn. Der ein oder andere wird sich ja über Ostern auch auf den ein oder anderen Ausflug begeben. Das lange Osterwochenende naht und vorher gibt's aber noch 2 Handelstage. Deswegen die letzte Frage an dich. Was wird morgen für die Anleger interessant?
Es gibt Wirtschaftsdaten aus der Eurozone, auch zum Beispiel spanische Inflationszahlen. Das schauen wir natürlich sehr interessiert drauf. Außerdem kommen verschiedene kleine Unternehmen wieder aus Deutschland mit ihren Geschäftszahlen. Sixt ist vielleicht der bekannteste. der Autovermieter, auch noch dabei SMA Solar und SFC Energy, sicher interessant für die Aktionäre der Firmen. Wahrscheinlich wird der Handel ruhiger ablaufen, weil wir auf Ostern zulaufen. Und machen wir noch mal einen Rekord vorher. Wir brauchen vielleicht nur einen guten Steilpass von den Fußballern. Wir erinnern uns, als Groß und Co. am Samstag gegen Frankreich gewonnen haben, war am nächsten Handelstag Rekord. Also mal schauen, ob es auch gegen die Holländer so gut läuft. Ja, obwohl ein Tor nach 7 Sekunden werden wir wohl nicht mehr schaffen.
Ja, wir bleiben auf jeden Fall gespannt, ob es morgen den 25. DAX-Rekordtag in diesem Börsenjahr gibt. Ingo, vielen Dank für das Marktupdate.
Danke, Anis.
Und an dieser Stelle wie immer der wichtige Hinweis an Sie. Alle Inhalte dieses Podcasts sind keine Anlageempfehlung, sondern dienen lediglich Ihrer Information. Wir übernehmen für mögliche Verluste keine Haftung. Vor ein paar Jahren war das noch anders, aber den Namen Novo Nordisk kennt inzwischen so gut wie jeder, der am Aktienmarkt investiert. Der Diabetes-Spezialist ist vor allem durch den Erfolg seiner Abnehmmittel Wegovy und Ozempic zum wertvollsten börsennotierten Unternehmen Europas aufgestiegen. Nun wollen die Dänen das deutsche Biotech-Unternehmen Cardior für rund 1 Milliarde Euro übernehmen. Welcher Plan dahinter steckt, das weiß unsere Pharma-Reporterin Theresa Raufmann. Hallo Theresa.
Hallo.
Ja, zunächst mal die Frage, warum gibt Novo Nordisk 1 Milliarde Euro für eine Biotech-Firma aus Hannover aus?
Es ist so, Novo Nordisk will sein Geschäft ein bisschen ausweiten. Die sind ja bisher vor allem auf Diabetes spezialisiert, jetzt eben auch auf Adipositas, wollen aber auch im Bereich Herz-Kreislauf-Erkrankungen vorstoßen. Das haben sie auch ganz klar am Kapitalmarkttag als Prio Nummer 2 an der Stelle nach den beiden anderen Krankheiten genannt. Die haben dazu zum Beispiel auch schon im Oktober ein Blutdruckmittel gekauft. Und das, was Cardior jetzt halt im Portfolio hat und erforscht, das ist für Novo deshalb eben extrem spannend. Die arbeiten nämlich an neuartigen Arzneimitteln gegen Herzinsuffizienz.
Ja, und darauf kommen wir gleich auf jeden Fall noch zu sprechen. Also das heißt, Novo Nordisk hofft da auf Synergieeffekte, weil eine Folge sowohl von Adipositas als auch von Diabetes in vielen Fällen Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind. Mich würde interessieren, wie reagieren denn die Investoren von Novo Nordisk auf diese Ankündigung? Was macht die Aktie?
Tatsächlich hat die gestern eher wenig reagiert. Die ist ganz minimal gestiegen im Tagesverlauf, liegt jetzt eigentlich heute wieder so wie gestern. Dabei muss man aber auch sagen, dass bei der Novo Nordisk Aktie einfach super viel Hype drin ist. Die haben zum Beispiel Anfang März Ergebnisse von einer Phase 1 Studie zu einer neuen Abnehmpille vorgestellt. Da sind die Aktien an diesem Tag allein um 6% gestiegen, weil einfach dieses Abnehmthema für die Aktionäre so gehypt ist. Wobei man aber sagen muss, das war eine Phase 1 Studie, das ist die erste von 3 klinischen Studien, das ist also quasi noch sehr wenig aussagekräftig eigentlich für den weiteren Verlauf. Aber da sieht man halt, dass es diesen Hype gibt und dass vor allem eben diese Abnehmsachen die Leute interessieren. Aber Beobachter und Analysten werten diese Ausweitung auf jeden Fall positiv, dass sich Novo Nordisk jetzt auch außerhalb von diesem Diabetesmarkt noch mal breiter aufstellt. In der Vergangenheit wurde öfter mal davon geredet, dass es sonst auch zu einem Klumpenrisiko kommen konnte. Und mit dem Fokus auf Herz-Kreislauf sind sie jetzt eben breiter aufgestellt. Und das macht ja total Sinn, wie du es eben auch gerade schon gesagt hast, weil solche Erkrankungen oft eben die Folge auch sein können von Diabetes und Übergewicht.
Ja, kommen wir zu dem Mittel, wegen dem Cardior so stark im Fokus steht und das Interesse von Novo Nordisk geweckt hat. Und zwar geht es um den Medikamentenkandidaten mit dem prunkvollen Namen CDR132L. Welche Hoffnungen sind denn mit diesem Mittel verbunden?
Ja, mit dem Mittel sind auf jeden Fall große Hoffnungen verbunden. Insgesamt leiden 65 Millionen Menschen weltweit an chronischer Herzinsuffizienz. Und dieses ganze Thema Herz-Kreislauf-Erkrankungen, wo eben auch diese Herzinsuffizienz dazugehört, sind der Killer Nummer 1 vor Krebs und anderen Erkrankungen. Das hat uns auch die Cardio-Chefin Claudia Ulbrich auch nochmal betont im Interview mit uns. Und dieser Kandidat mit diesem prunkvollen Namen von Cardio, der will eben an der Ursache von der Herzinsuffizienz angreifen und nicht nur die Symptome behandeln. Und der Markt dafür könnte also wirklich sehr, sehr groß sein.
Was sagt denn Cardior selbst zu dem Deal? Du hast es ja eben erwähnt, ihr habt ja mit der Co-Gründerin Claudia Ulbrich gesprochen.
Die sind natürlich total froh über den Deal. Ulbrich sprach von einem großen Tag und einem tollen Erfolg für Kadia und für das Team selbst, ist ja irgendwie klar. Tatsächlich wurde dem Unternehmen auch schon vorher lange viel Potenzial vorhergesagt. Die haben schon größere Finanzierungsrunden gemacht in der Vergangenheit, hatten eigentlich auch schon überlegt, an die Börse zu gehen. Ulbrich hat uns auch gesagt, dass sie schon seit Jahren auf der Watchlist von Big Pharma gestanden haben. Jetzt ist es aber so, mit Novo Nordisk scheint es wohl einfach rundum gepasst zu haben. Sie meinte auch, hat von den gleichen Wertvorstellungen geredet, die die beiden Unternehmen haben. Und ich meine, es ist natürlich immer so, wenn man ein Biotech-Unternehmen ist, hat man nicht so viele Ressourcen wie ein großes Pharmaunternehmen, gerade wenn man dann größere klinische Studien fahren muss, die man finanzieren muss. Und auch wenn man mal dann daran denkt, dass so ein Mittel vielleicht irgendwann zugelassen wird, auf den Markt kommt, die Vermarktungskapazitäten und Ressourcen, die Novo Nordisk hat, sind natürlich deutlich größer als bei einem Biotech. Von daher ist das eigentlich rundum positiv für Kadior.
Genau. Und natürlich auch für das Gründerteam, das aus Thomas Thum und Claudia Ulbrich besteht. Was haben die beiden persönlich von diesem Deal?
Ja, also für die wird das vermutlich auch finanziell einiges bedeuten. Die dürften gemeinsam so über 10% der Anteile halten. Und genau, da kann man sich ja auch ausrechnen, was ihnen dann an diesem Dealvolumen auch zusteht.
Ganz genau. Theresa, vielen Dank für das Gespräch.
Ja, gerne. Hat mich gefreut.
Ja, mich auch. Und das Interview mit Kadior-Co-Gründerin Claudia Ulbrich können Sie digital nachlesen. Den Link finden Sie in den Shownotes. Italiens Wirtschaft wächst stärker als die deutsche und das Ganze ist mehr als nur eine Momentaufnahme. Warum das so ist und welchen Anteil die rechte Regierung von Ministerpräsidentin Giorgia Meloni daran hat, das erklärt uns jetzt Christian Wermke, unser Korrespondent in Rom. Hallo Christian.
Hallo Anis.
Ja, Italiens Wirtschaft ist seit 2019 um rund 4% gewachsen und hat in diesem Zeitraum damit sowohl Frankreich als auch Deutschland hinter sich gelassen. Was sind denn die Hauptgründe dafür?
Also einer der Hauptgründe ist auf jeden Fall der Corona-Wiederaufbaufonds, Next Generation EU. Da hat Italien ja mit 195 Milliarden Euro mit Abstand am meisten von allen Ländern aus Brüssel bekommen. Wenn wir uns noch mal daran erinnern, das war damals ja ein ziemlich drastischer Einbruch der Wirtschaft um knapp 9%. Italien war ja auch das erste Land, wo die Pandemie hier in Europa ziemlich stark gewütet hat. Wir erinnern uns da an diese schrecklichen Bilder von den Lkw-Kolonnen mit den Särgen in der Lombardei. Und da hat Italien dann wirklich den größten Zuschlag damals bekommen aus Brüssel, eben von diesen Hilfsgeldern. Und das hat die Wirtschaft ordentlich angekurbelt. Bis dato sind es erst 45 von den 195 Milliarden Euro, die ausgegeben worden sind. Das heißt, auch in den nächsten Jahren wird da durchaus noch Wachstumspotenzial gesehen. Und sehr viel davon ist eben in Infrastruktur geflossen, neue Bahnstrecken, aber auch Modernisierung von Straßen und Bahnstrecken, Digitalisierung. Also das wird definitiv auch in den nächsten Jahren wahrscheinlich eben angeschoben durch diesen Wiederaufbaufonds noch weitergehen.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
Eine Weltreise starten, Ihr Hobby ausleben? Finanzielle Unabhängigkeit muss kein Traum bleiben. In der neuen VivoCoach Masterclass erfahren Sie, wie Sie das Vermögen dafür aufbauen und es einsetzen. Kurzweilige Videos, spannende Inhalte, konkret umsetzbare Empfehlungen. Entdecken Sie das neue kostenlose Video-Learning-Format exklusiv für Abonnentinnen und Abonnenten der Wirtschaftswoche. Jetzt unter vivo.de/coach/masterclass. Vivo Coach. Wissen, dass sich auszahlt.
Also es gab diesen krassen Einbruch während der Corona-Pandemie, aber dafür ist Italien dann deutlich stärker aus dieser Krisenzeit herausgekommen und neben diesen EU-Milliarden, die du ja angesprochen hast, hat ja zuletzt vor allem der sogenannte Superbonus auf Staatskosten die italienische Wirtschaft angetrieben. Vielleicht kannst du ja mal erklären, welche Maßnahmen konkret hinter diesem Programm stecken.
Ja, das ist ein staatliches Programm zur Gebäudesanierung gewesen, also vor allem Fassadenerneuerung oder wenn man sich eine Wärmepumpe eingebaut hat, aber zum Beispiel auch Photovoltaik aufs Dach. Dafür haben Hauseigentümer nicht nur die kompletten Kosten bekommen über die Steuererklärung, das ging dann über 5 Jahre, sondern auch noch 10% der Investitionen obendrauf. Daher der Name Superbonus 110, also man bekam tatsächlich 110% der Kosten erstattet. Im Prinzip ist es also nicht nur die Finanzierung der Maßnahmen, die man bei sich durchgeführt hat, sondern man bekam eben als Anreiz auch noch Geld obendrauf. Das Programm,
ich kann mir vorstellen, Habeck hätte sich sowas für Deutschland auch gewünscht, wenn er gedurft hätte.
Ja, aber auch hier in Italien ist das natürlich ein sehr umstrittenes Programm, weil das hat natürlich die Bauwirtschaft angekurbelt. Das hat aber auch dazu geführt, dass sehr viele Baufirmen plötzlich dann teurere Preise hatten. Also das wurde auch schon ausgenutzt. Es gab da auch sehr viel Betrugsfälle. Die Banken selber haben da auch noch ganz gut mit dran verdient. Also wer sich das selber nicht finanzieren konnte, der konnte das dann über Banken machen und hat dann diese 10% eben an die Bank weitergegeben. Also 100% über die Steuer und 10% sind dann an Provisionen, sagen wir mal, an die Banken gegangen.
Nun ist es ja so, dass die rechte Regierung von Ministerpräsidentin Giorgia Meloni seit Herbst 2022 im Amt ist. Und da stellt sich jetzt natürlich die Frage, welchen Anteil hat sie an dieser positiven wirtschaftlichen Entwicklung?
Also wenn wir uns jetzt mal die beiden Sachen anschauen, über die wir eben gesprochen haben, Wiederaufbaufonds und Superbonus, dann muss man ganz klar sagen, an diesen beiden Dingen eigentlich gar nichts. Der Wiederaufbaufonds wurde ja noch in der Pandemie aufgesetzt, da saß sie noch in der Opposition. Und auch der Superbonus ist ein Ticken älter, der wurde 2020 eingeführt, damals von der linken Fünf-Sterne-Bewegung, die damals an der Regierung mit dran war. Meloni hat allerdings, und das kann man ihr schon zugute halten, und das sehen auch sehr viele Ökonomen richtig, diese Förderung jetzt etwas zusammengekürzt, eben wegen auch Begründung der hohen Staatsverschuldung. Also im vergangenen Jahr war es so, dass man eben nur noch 90% beim Superbonus bekommen hat, der Kosten für die Sanierung. Und in diesem Jahr sind es sogar nur noch 70% Steuerbonus. Da hat sie schon ein bisschen gegengesteuert, eben mit Hinweis auf die hohe Staatsverschuldung. Und natürlich muss man insgesamt sagen, es gab eine sehr, sehr große Angst in Italien, aber auch in Europa, auch bei der Bundesregierung, dass nach der Wahl die Beziehungen zu Europa schlechter werden, dass man auch von dieser strammen Haushaltsdisziplin abrückt, die ihr Vorgänger Mario Draghi hier als Ministerpräsident eben durchgedrückt hat. Und all das ist ja nicht passiert. Also auch außenpolitisch, wenn man sich das anguckt, ist sie natürlich auf der gleichen Linie geblieben wie Draghi, weiterhin verlässlicher Partner in der EU, hat ein ganz gutes Verhältnis zu von der Leyen, wenn man das so von außen beurteilen kann, sucht die Nähe zu den USA, gutes Verhältnis zu Joe Biden, und auch ganz klare Abgrenzung zu Russland, obwohl man am Anfang dachte, mit den zwei anderen Parteien, die dann auch mitregieren, mit der Lega von Matteo Salvini und Forza Italia, die damals von Silvio Berlusconi gegründet wurde, die ja eher noch so einen Russland-Bezug beide haben, da hat sie auch ganz klare Kante gezeigt und unterstützt die Ukraine mit ihrer Regierung voll gegen Putins Angriffskrieg.
Ja genau, du hast es ja gerade gesagt, es gab ja durchaus viele Vorbehalte bzw. Sorgen vor dieser rechten Regierung. Nun ist es aber so, wenn wir uns jetzt einfach mal die Fakten anschauen, auch mit Blick auf die Finanzmärkte. Der Spread, also der Zinsabstand von deutschen zu italienischen Staatsanleihen, war zuletzt mit rund 130 Punkten so niedrig wie schon lange nicht mehr. Und auch wenn wir uns den italienischen Aktienindex FTSE MIB anschauen, dann sehen wir, dass der zuletzt auf einem 5-Jahres-Hoch notierte. Kann man jetzt aus diesen ganzen Informationen schließen, dass die anfängliche Skepsis sowohl von Ökonomen als auch von Investoren gegenüber Meloni inzwischen einem wachsenden Optimismus gewichen ist?
Das kann man schon sagen. Nach Melonis Wahlsieg, da war der Spread teilweise bei mehr als 250 Punkten und damit so hoch wie zuletzt zu Beginn der Pandemie. Also da gab es direkt nach der Wahl eine ordentliche Bewegung an den Märkten. Aber sie hat relativ schnell ja dann auch in ihrer ersten Regierungserklärung klargemacht, was so ihre Leitplanken sind. Und das ist schon ein sehr großer Pragmatismus, muss man sagen, den sie da eingeschlagen hat, seit sie im Regierungsamt ist. Und natürlich hat das dazu geführt, dass Investoren mehr Vertrauen in die Märkte haben, dass ausländische Firmen angelockt werden und eben auch, dass das Wachstum angekurbelt wird. Auch wenn man sich jetzt anguckt, wie sich die Staatsanleihen entwickelt haben, die sind relativ konstant geblieben. Also wenn man jetzt auf die Zinsen schaut, für 10-jährige italienische Staatsanleihen zum Beispiel, sind seit Jahresbeginn relativ konstant, während sie zum Beispiel in Deutschland im gleichen Zeitraum etwas hochgeklettert sind.
Ja, und du hattest es ja auch schon angeschnitten, das ganze Wachstum in Italien gibt's natürlich nicht zum Nulltarif. Das heißt, die Verschuldung liegt immer noch bei mehr als 140% der Wirtschaftsleistung. Liegt darin auch ein Risiko?
Auf jeden Fall. Andererseits muss man sagen, Italien hat natürlich nach der Corona-Pandemie, da waren wir bei 155%. Also wir kommen auch von einem relativ hohen Wert. Also es gibt schon eine Tendenz in die richtige Richtung. Aber in diesem Jahr zum Beispiel wird man laut Prognosen auch nicht unter die Marke von 140% rücken. Und Das Risiko sehe ich vor allem darin, dass die Zinslast natürlich immer größer wird. Also allein im vergangenen Jahr musste der Staat hier 70 Milliarden Euro an Zinsen bezahlen. Und in diesem Jahr könnte es laut Prognosen auf bis zu 100 Milliarden Euro steigen. Das schnürt natürlich dann den politischen Wachstumsspielraum wieder ein. Und um langfristig aus diesem Schuldenstand rauszukommen, braucht es halt vor allem Reformen, vernünftige Reformen, die natürlich auch mit den Wiederaufbaugeldern aus Brüssel verknüpft sind. Aber diese langfristige Haushaltskonsolidierung, das hat die Regierung bisher auch noch nicht wirklich auf dem Plan.
Ja, und in Italien wird man natürlich auf baldige Zinssenkungen durch die EZB hoffen, um ja diese Last ein bisschen zu reduzieren. Wenn wir das Ganze jetzt mal mit Deutschland vergleichen, dann ist das wie Tag und Nacht. In Deutschland dürfte die Staatsverschuldung in diesem Jahr auf 64,1% fallen. Das ist natürlich eine andere Welt, auch dank der Einhaltung der Schuldenbremse. Deswegen würde mich interessieren, wie eigentlich die Italiener auf Deutschlands Fiskalpolitik blicken.
Darüber wird hier in Rom eher der Kopf geschüttelt, wenn man mit italienischen Unternehmern spricht oder mit Bankern, die jetzt zum Beispiel auch in beiden Ländern aktiv sind. Dann gibt es immer so diese Lästereien darüber, dass es so wie so ein deutscher Sparfetisch ist, den wir da gerade fahren. Also die Schuldenbremse sieht man hier schon eher mit Kopfschütteln und fordert dann eigentlich eher, dass es mehr staatliche Investitionen geben muss. Ich selber bin jetzt hier in den letzten 3 Jahren, seit ich hier bin, auch sehr viel mit der Bahn gefahren und muss halt gestehen, dass das in Italien zum Beispiel einfach alles viel besser funktioniert. Also hier wurde nicht die Bahn kaputt gespart, sondern hier wird extrem viel Geld auch in die Bahn investiert. Also es ist hier vielmehr der Gedanke, zu investieren und für Investitionen auch durchaus Schulden in die Hand zu nehmen.
Ja, und über die Schattenseiten hatten wir natürlich gesprochen, eine wachsende Zinslast. Deswegen wird es natürlich, wie du auch schon erwähnt hast, früher oder später Bemühungen geben müssen, die Staatsschuldenquote in Italien zu senken. Gibt es denn da schon konkrete Initiativen?
Also die nächsten 3 Jahre, wenn man sich so die Mittelfristplanung anschaut, auch vom Finanzministerium her, wird das eher so ein Verharren auf dem aktuellen Schuldenniveau sein, denn ein Abbau, weil man kommt ja dann mit dem höheren Wachstum, was man hier anpeilt, was auch über dem von Deutschland sein dürfte, kommt man natürlich dann trotzdem nicht hinterher, wenn die Zinslast dauerhaft ansteigt. Und wie du es schon eben erwähnt hast, da hofft man natürlich darauf, dass die Zinsen der EZB wieder runtergehen. Das könnte dann Italien natürlich sehr gelegen kommen. Aber ich glaube, es kommt auch sehr viel darauf an, wie sinnvoll man eben die Gelder einsetzt, die aus Brüssel kommen, also die Milliardengelder vom Wiederaufbaufonds, über den wir schon gesprochen haben, wie sehr man Reformen umsetzt. Es gibt hier große Reformvorhaben beim Thema Rente, beim Thema Steuersystem, auch Bürokratieabbau. Bürokratie ist hier immer noch ein riesiges Thema. Das alles hängt damit zusammen, dass eben dieser große Schuldenberg irgendwann mal etwas weniger wird.
Ja, es ist definitiv beruhigend zu hören, dass auch Italien mit Bürokratie kämpft und dass es nicht nur Deutschland ist, wo das ein Thema ist. Lass uns zum Schluss noch einen kurzen Ausblick wagen. Wie sehen denn die langfristigen Wachstumsaussichten für Italiens Wirtschaft aus?
Ich glaube, es ist sehr wichtig, wie sich das Land entwickelt, wenn wir 2026 hinter uns haben. Nämlich dann, wenn diese Gelder eben aus Brüssel versiegen und das Land es dann aus eigener Kraft schaffen muss. Weil das ist natürlich schon ein ordentlicher Batzen an Geldern, der da in diesen Jahren dann geflossen ist und auch noch fließen wird. Aber ich bin da schon recht zuversichtlich, weil die Wirtschaft sich ja sehr resilient gezeigt hat, eben auch in der Pandemie. Ich bin schon überzeugt, dass Italien da weiterhin eine Rolle auch auf dem Weltmarkt spielen wird. Dieses Made in Italy als Exportprodukt, das zieht immer noch extrem in aller Welt. Und Tourismusziel ist Italien auch nach wie vor. Also in den 3 Jahren hier habe ich jetzt keinen großen Einbruch der Touristenzahlen erlebt in Rom. Im Gegenteil, das geht jetzt gerade wieder ziemlich durch die Decke. Und ein großes Potenzial sehe ich auch noch in der grünen Transformation der Wirtschaft. Also das Land könnte schon so eine Art Energiehub werden, auch für grüne Energie aus Afrika. Da gibt es auch schon einige Pläne und ich glaube, da könnte Italien schon noch eine große Rolle spielen. Wo es trotzdem auch noch von abhängt, ist natürlich politische Stabilität. Wir haben jetzt 1,5 Jahre diese Regierung hier an der Macht und bei aller Freude darüber, dass Meloni nach wie vor ja auf den Linien Draghis weiterführt in der Außenpolitik und auch in der Fiskalpolitik, dürfen wir trotzdem nicht vergessen, dass das natürlich immer noch eine sehr, sehr rechte Regierung ist. Und gerade so, was im Inland hier passiert, stärkeres Vorgehen gegen Minderheiten, Frauen, die kaum noch einen Arzt finden können, zur Abtreibung. Also ich sehe schon so einen gesellschaftlichen Wandel auch, der mich ein bisschen beunruhigt. Und solange das nicht überhand gewinnt, bin ich recht zuversichtlich, aber sobald das weiter ausufern sollte, kann das natürlich auch wieder Investoren abschrecken und dann dementsprechend auch die Wirtschaft wieder etwas verschlechtern.
Ja, und im Zweifel sprechen wir dann nochmal drüber. Christian, vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne.
Und Christians Text zum Thema können Sie auch nochmal ganz in Ruhe digital nachlesen. Den Link dazu packen wir Ihnen in die Shownotes. Und wenn Sie noch kein Handelsblatt-Abo haben, dann schauen Sie mal unter handelsblatt.com/mehrfinanzen vorbei. Da haben wir ein Vorteilsangebot für alle Today-Hörerinnen und Hörer vorbereitet. Und das war's auch schon wieder von uns. Schicken Sie uns Ihr Feedback zur heutigen Folge gerne per Mail an today@handelsblatt.com. Mich erreichen Sie auf Instagram und LinkedIn unter arnes.michijevic. Und wenn Ihnen Handelsblatt Today gefällt, dann lassen Sie uns doch gerne 5 Sterne auf Ihrer Podcast-Plattform da und abonnieren Sie uns. Unser Redaktionsschluss war heute um 16 Uhr. Vielen Dank an unseren Producer Florian Pape und Ihnen vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Feierabend oder wenn Sie uns morgens hören, einen guten Start in den Tag.
Zinsen, Immobilien, Geopolitik, das Jahr der Entscheidungen. Das ist das Motto des diesjährigen Bankengipfels. Banken sehen sich gerade mit einer Vielzahl von Krisen konfrontiert. In dieser Situation sind unabhängige Information und Orientierung wichtiger denn je. Beim Bankengipfel erwarten Sie daher News und Networking sowie wertvolle Impulse von Vordenkern aus Banken und Tech. Wir freuen uns auf Sie am 4. und 5. September in Frankfurt. Mit dem Vorteilscode Bankengipfel24 erhalten Sie 15% auf den Teilnehmerpreis unter handelsblatt-bankengipfel.de.